Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz.
Wie lassen sich sozial und ökologisch leistungsfähige Stadt- und Landschaftsräume gestalten? Was macht Städte attraktiv, Quartiere lebenswert, urbane Räume klimaresilient und Wasser in der Stadt erlebbar? Spannende Fragen, die unser aller Leben betreffen und die in dieser Folge von Hessen schafft Wissen zumindest zum Teil beantwortet werden. Und zwar von Constanze Petroff, Professorin für Freiraumplanung und Gesellschaft und Leiterin des Studienbereichs Landschaftsarchitektur an der Hochschule Geisenheim. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Guten Tag, Frau Professor Dr. Petroff, und herzlich willkommen bei Hessen schafft Wissen. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Hallo.
Ja, hallo.
Sie sind Professorin für Freiraumplanung und Gesellschaft. Und direkt mal zum Einstieg die Frage, wenn wir gleich in dieser Unterhaltung von Freiräumen sprechen, wovon reden wir da genau?
Wir reden eigentlich über alles, was in der Stadt nicht bebaut ist. Mhm. Also alles, wo keine Häuser draufstehen und was nicht vom Verkehr genutzt wird, vom ruhenden oder fließenden Verkehr. Letztendlich, das ist alles Freiraum. Und im engeren Sinne meinen wir natürlich alles, was wir auch wirklich nutzen, was gestaltet ist als Freiraum. Wie zum Beispiel städtische Plätze, Parks, Gärten, aber auch Spielplätze, Sportanlagen, Friedhöfe, Uferzonen. Also eigentlich alles, was unter freiem Himmel uns zur Verfügung steht und wo wir uns begegnen.
Okay, das ist ja direkt schon eine ziemlich große Vielfalt an Räumen oder Arten von Räumen und auch eine große Vielfalt an Funktionen, die diese Räume dann erfüllen.
Mhm. Ja, ist exakt so. Hat sich auch alles ausdifferenziert, ne? Also im Laufe der Moderne, eigentlich kann man so sagen, seit Ende des 19. Jahrhunderts hat sich das Freiraumsystem von Städten und gerade von Großstädten sehr verändert, wurde viel komplexer. Es sind neue Typen dazu gekommen. Wir haben auch Hybride, also Mischformen zwischen unterschiedlichen Freiraumtypen. Und damit hat sich natürlich auch das Aufgabenspektrum der Landschaftsarchitektur erweitert.
Weil ja die Freiraumplanung ein Teil der Landschaftsarchitektur ist. Deswegen bringen Sie diesen Begriff jetzt mit rein, nicht wahr? Wie gliedert sich die Freiraumplanung in die Landschaftsarchitektur mit ein?
Es ist gar nicht so einfach oder es ist nicht so genau abgegrenzt. Man kann aber sagen, die Freiraumplanung kümmert sich vor allem um das gesamtstädtische Freiraumsystem. Also plant nicht nur einzelne Freiräume, sondern eben auch städtische Grünsysteme. Ist ganz stark auch mit der Administration verbunden. Also wie Verwaltungen ihre Städte steuern, auch die Freiraumpolitik in einer Stadt steuern. Und die Freiraumplanung kümmert sich auch ganz stark um die Bedürfnisse von Nutzergruppen, also von Menschen mit unterschiedlichen Interessen am Freiraum, wie man die zusammenbringt, wie man sie partizipieren lässt. Also der ganze Link zum zu den gesellschaftlichen Aspekten von Freiraum, der ist auch unser Metier. Und natürlich sind wir eingebunden in die Landschaftsarchitektur, die Räume gestaltet, die sie plant und die sie natürlich auch in der langen Perspektive pflegt und unterhält.
Ich glaube, wenn man davon spricht, wie vernetzt das alles ist, Sie haben jetzt gerade auch von System, glaube ich, schon gesprochen, grüne Systeme, wird ja auch mit der Begriff der grünen Infrastruktur verwendet, der, finde ich, auch nochmal hilfreich auf den Punkt bringt, dass es eben nicht nur um, also nur auch hier natürlich in Anführungszeichen, nicht nur um einen Park oder einen Platz oder eine Promenade geht oder was auch immer es dann im konkreten Fall sein mag, sondern dass das wirklich zusammenhängende und in ihrer vielfältigen Nutzbarkeit auch durchaus komplexe Systeme sind, die einander zum Teil ja auch bedingen, unterstützen, ergänzen.
Absolut. Dafür ist dieser Begriff da, dass er das einfach betont, dass es nicht einzelne Objekte sind, sondern eben Systeme. Gleichzeitig soll er aber auch betonen, dass es etwas Notwendiges ist. Nichts nice to have, was man noch haben könnte, sondern eine Infrastruktur ist einfach notwendig, damit eine Stadt funktioniert, damit das Leben in der Stadt funktioniert. Deswegen wurde dieser Begriff der grünen Infrastruktur geprägt. Und ich selbst würde aber sagen, Freiräume sind auch soziale Infrastruktur und dieser soziale Aspekt müsste auch noch stärker in den Vordergrund gerückt werden, weil Menschen eben diese Freiräume nutzen. Die haben ja keinen Selbstzweck und die meisten Freiräume sind auch sehr stark genutzt, sehr stark nachgefragt. Deswegen ist es eigentlich beides, die grüne und auch die soziale Infrastruktur oder ein Teil der sozialen Infrastruktur von Städten.
Das ist interessant, dass Sie sagen, dieser soziale Faktor müsste eigentlich noch mehr in den Vordergrund rücken. Das deutet ja vielleicht auch schon an, Sie haben ja gerade schon gesagt, hat eine lange Tradition, gerade natürlich das Thema Landschaftsarchitektur. Ich glaube, Sie haben das 19. Jahrhundert gerade angesprochen. Deutet ja an, dass wahrscheinlich auch das Verständnis, dass diesen Themen Landschaftsarchitektur, Freiraumplanung entgegengebracht wird, sich ja mit den Jahrzehnten und ja gar Jahrhunderten auch ziemlich stark geändert haben dürfte.
Absolut. Und also es ist bis heute noch so, dass die meisten Menschen den Begriff Landschaftsarchitektur noch gar nicht kennen. Mhm. Es ist nicht so, dass wir so bekannt sind wie die Architekten zum Beispiel. Liegt auch daran, dass wir einfach klein sind als Profession. Aber es hat sich ganz stark gewandelt. Die Rolle des Landschaftsarchitekten hat sich ganz stark gewandelt. Aber eben auch, wie wir in Städten agieren und wie wir auch von Städten, von der Stadtpolitik und von der Verwaltung wahrgenommen werden. Ich merke das selbst in Beraterfunktionen, dass die Städte seit der Klimawandel tatsächlich auf der Agenda ist, uns viel stärker wahrnehmen und zur Kenntnis nehmen und diese Frage, wie kann man Städte lebenswert umbauen, sodass wir im Zuge des Klimawandels eben auch noch gut in Städten leben können, die ist in den letzten 5 Jahren ganz stark in den Vordergrund gerückt.
Ja, und daran merkt man ja, dass es bei der Landschaftsarchitektur keineswegs darum geht, in allererster Linie, wie wir unsere Lebenswelt und Umwelt verschönern, also jedenfalls nicht nur darum, sondern ja, um viel, viel mehr. Und diese Wahrnehmung, haben Sie es gerade genannt, der Gesellschaft gegenüber der Landschaftsarchitektur, das wachsende Bewusstsein, was die Landschaftsarchitektur zu bieten hat. Genau damit haben Sie sich ja, glaube ich, auch in Ihrer Promotion sogar beschäftigt.
Ja, habe ich. Das ist schon eine Weile her. Aber also da ging es mir eigentlich darum zu gucken, was kommt auf der anderen Seite an. Also wie wird in der überregionalen deutschsprachigen Presse über Landschaftsarchitektur berichtet? Eigentlich wollte ich untersuchen, wie wir unser Werk der Gesellschaft gegenüber vermitteln. Und dann dachte ich, es ist doch viel spannender zu gucken, was in der Gesellschaft ankommt und welche Themen aufgenommen werden von der überregionalen Presse. Und damals waren aber so Themen wie Klimawandel oder Mobilitätswende noch gar nicht auf dem Schirm. Deswegen ging es da tatsächlich eher darum, um einzelne Projekte und wie sie öffentlich diskutiert werden.
Okay, und mittlerweile sind aber noch diverse Themen und Schwerpunkte hinzugekommen. Sie haben gerade schon die Mobilität angesprochen, Klimawandel würde ich natürlich auch gern gleich noch ansprechen. Ich habe gelesen, wenn wir das vergleichen, die heutige Herangehensweise und Schwerpunktsetzung mit früher, dass man früher tendenziell davon ausgegangen ist, dass es, naja, so eine Art Durchschnittsbürger gibt, dem man dann gerecht wird, indem man bestimmte Grünanlagen plant und eben über diese grünen Infrastrukturen nachdenkt. Würden Sie es vielleicht nochmal aufdröseln? Wie sind wir da früher rangegangen? Und inwiefern, vielleicht erstmal so auf der Makroebene, ist die Herangehensweise heute eine ganz andere?
Gerne. Also früher sind die PlanerInnen da eigentlich davon ausgegangen, wir machen mit einem guten Freiraum so ungefähr alle glücklich, weil einfach bestimmte Bedürfnisse alle haben. Die Leute gehen raus, weil sie sich erholen wollen, weil sie ihre Freizeit verbringen wollen und viele Dinge bedienen einfach breite Bedürfnisse. Und mit den Jahren oder Jahrzehnten hat man dann mitbekommen, so einfach ist es nicht. Man hat zuerst die Kinder entdeckt, die einfach spezielle Bedürfnisse an Freiräume haben und hat Kinderspielplätze zum Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt und die natürlich immer weiter ausdifferenziert. Allein das ist schon eine spannende Geschichte, wie sich die Gesellschaft darüber verständigt, wie ihre Kinder in Städten spielen sollen. Dann kam das Thema Gender dazu in den 70ern und 80er Jahren. Und dann hat man immer weiter geguckt, die Gesellschaft differenziert sich aus. Die Bedürfnisse wären unterschiedlich. Die Leute haben verschiedene Interessen. Sie wollen Verschiedenes tun in Freiräumen. Und die Gesellschaft differenziert sich aber auch aus. Wir haben einfach heute eine multikulturelle Gesellschaft. Wir haben Leute mit einem anderen Hintergrund, die bei uns die Freiräume auch nutzen wollen. Und das ist ein Thema, was erst jetzt in die Planung eigentlich einsickert. Und man muss auch sagen, erst im deutschsprachigen Raum in die Planung einsickert, weil der angelsächsische Raum ist da schon viel weiter.
Wie ist das zu erklären, dass wir da anscheinend hinterherhängen an dieser Stelle?
Na, das ist ja alles gekoppelt an gesellschaftliche Diskurse. Und wenn wir uns vor wenigen Jahren noch darüber gestritten haben, ob wir überhaupt eine Einwanderungsgesellschaft sind, dann kann man sich vorstellen, dass die Planung das eben auch noch nicht auf dem Schirm hatte. Das zum einen und zum anderen sind die Planungsdisziplinen sehr homogen. Von ihren Hintergründen, also viele kommen einfach aus dem bürgerlichen Spektrum eher. Und auch eben was die Migrationshintergründe betrifft, ist es nicht das, was der Gesamtdurchschnitt der Bevölkerung abbildet. Also es sind tatsächlich eher deutsche, weiße Hintergründe, die sich für so ein Studium entscheiden und die natürlich dann auch ganz stark aus ihrer eigenen Perspektive planen.
Und wenn wir jetzt mal beim Beispiel dieser gestiegenen ethnischen, kulturellen Vielfalt bleiben, wie würde sich die idealerweise auswirken auf diese Planung? Wie könnte die Freiraumplanung das ganz konkret mit berücksichtigen?
Ist auch eine offene Frage noch. Also ich habe jetzt keine abschließende Antwort darauf, weil es einfach ein weites Feld ist, worüber sich die PlanerInnen erstmal verständigen müssen. Man kann nur andererseits sagen, man sollte Leute auch aufsuchen. Also das Thema der aufsuchenden Beteiligung, nicht nur Beteiligungsprozesse machen, wo Leute hingehen. Und da sind es ja immer dieselben Bevölkerungsgruppen. Auch das weiß man schon seit langer Zeit. Eine bestimmte Altersgruppe ist da vertreten. Es sind viel mehr Männer als Frauen vertreten. Es sind eben viel mehr Deutschsprachige vertreten als zum Beispiel Migrantinnen mit Sprachschwierigkeiten, dass man diese Menschen dann gezielt aufsucht in Moscheen zum Beispiel oder in bestimmten Einrichtungen, wo sie sich einfach von sich aus schon treffen und sie in die Planung mit reinnimmt und ganz konkret für einen bestimmten Ort fragt, welche Bedürfnisse sie haben, was sie in einem Freiraum tun möchten, wie er ausgestattet werden soll. Also wirklich die Leute direkt in ihrem Kontext abholt und guckt, was möchten die da eigentlich tun und wie kann man sie in Freiräume einbinden. Das ist so das eine. Und das andere, was wir jetzt auch schon aus der Literatur aus dem angelsächsischen Raum wissen, bestimmte Dinge tun Menschen einfach gern, die jetzt vielleicht nicht einen deutschen Hintergrund haben. Schon allein, wenn wir nach Südeuropa gucken, sehen wir, dass die Menschen viel mehr draußen leben, dass sich auch gerade die Älteren draußen treffen, dass man zusammen isst und trinkt. Dafür bräuchte man zum Beispiel Tische und Bänke in Freiräumen. Also dieser gesellige Aspekt ist viel stärker in anderen Kulturräumen vertreten als in unserem. Und das sickert aber ganz massiv jetzt bei uns ein. Und gerade die jüngere Generation hat auch ein Interesse an diesen Freiraumpraktiken, weil es einfach schön ist, den Freiraum auch für die Gemeinschaft zu nutzen. Also da ist ein bisschen was in Bewegung. Und ich hoffe, dass der Freiraum dadurch auch reicher wird für alle. Nicht für bestimmte Zielgruppen, sondern einfach für alle.
Und ähnlich ist es dann wahrscheinlich auch bei Entwicklungen wie dem demografischen Wandel, nicht wahr? Auch da geht es ja dann wahrscheinlich darum, alle Altersgruppen in diesem Fall mit zu berücksichtigen bei den Planungen.
Ganz genau. Und also, dass die alten Menschen oder überhaupt Menschen mit Beeinträchtigungen, das sind ja nicht nur Ältere, den gleichen Zugang zu Freiräumen haben, dass also die Barrierefreiheit sichergestellt wird, aber dass sie auch teilhaben können, ne, dass sie auch in die interessanten Ecken von einem Freiraum kommen und man nicht einfach sagt, naja, ihr könnt ja einen riesen Umweg gehen und dann seid ihr auch drin, sondern dass man sie einfach wie gleichberechtigte Nutzergruppen behandelt und damit auch Freiräume anders denkt. Und das geht bis hin zum Komfort. Das geht nicht nur um die blanke Barrierefreiheit, sondern zum Beispiel auch um das Schattenangebot. Weil vulnerablere Bevölkerungsgruppen, das sind die Älteren, das sind aber auch die Kinder, brauchen zum Beispiel Schattenangebote, um im Freiraum in bestimmten Jahreszeiten überhaupt sich aufhalten zu können. Das sind viele einzelne Aspekte, die da eine Rolle spielen. Und gerade über diese Vielfalt der Bedürfnisse werden wir uns gerade ganz stark im Klaren.
Ja, und dann gibt es ja auch noch weitere Herausforderungen. Sie haben es schon angesprochen vorhin, Stichwort Mobilitätswende, dann natürlich auch die Anpassung der Städte an den Klimawandel. Wie wird denn damit konkret umgegangen? Welche Entwicklungen stellen Sie ganz konkret fest in Ihrer Arbeit, in der Freiraumplanung, wenn wir schauen, wie Städte auf den Klimawandel reagieren?
Also ich merke es vor allem als Preisrichterin in Wettbewerbsverfahren für Stadtteile, aber eben auch für einzelne Freiräume, dass inzwischen angekommen ist, dass man Plätze nicht mehr komplett versiegelt. Dass das grüne Rolle spielt, dass die Freiflächen Wasser aufnehmen können, dass Regen zurückgehalten werden kann. Diese ganze Frage des Komforts, aber eben auch, wie man mit Starkregenereignissen und Hitzeperioden umgeht, das ist eingesickert, das hat die Politik inzwischen auch auf dem Schirm. Und das ist dann wiederum verbunden mit der Aufenthaltsqualität. Wenn ich steinerne Plätze schaffe, wo kaum ein Schatten ist, dann geht einfach bei Sonne keiner mehr hin. Und das wird sich ja alles noch verschärfen. Deswegen diese Frage, wie wir ganz technisch auch mit diesen Anforderungen umgehen, aber auch wie wir die Orte menschenfreundlich gestalten, das drängt gerade massiv in die Planungsdiskussion.
In Bezug auf Wasser und die Versickerungsfähigkeit und so weiter gibt es auch den Begriff Sponge City. Was versteht man darunter genau?
Na, das heißt, dass die Stadt wie ein Schwamm funktioniert, dass es eben nicht nur versiegelte Flächen gibt, dass wir die in den Asphalt aufbrechen und an allen möglichen Stellen einfach auch Beete einfügen und dass diese Beete aber so beschaffen sind, dass sie wirklich Wasser wie ein Schwamm aufsaugen, dass man Stadt auch in verschiedenen topografischen Höhen denkt, sodass eben auch Speichermöglichkeiten für Regenwasser geschaffen werden. Und wenn Starkregenereignisse auftreten, dann läuft das nicht alles komplett in die Kanalisation ab und überfordert sie völlig, sondern es kann sukzessive an die Kanalisation abgegeben werden und die Stadt funktioniert eben wie ein großer Schwamm.
Ist das noch die absolute Ausnahme, dass diese Anforderungen bereits umgesetzt werden? Oder ist es jetzt, Sie haben es ja angesprochen, dass es zumindest immer mehr durchsickert, in diesem Fall im übertragenen Sinne, ist es so, dass das jetzt für neue Projekte, neue planerische Projekte schon eine Art Mindestanforderung und Standard ist, dass, ich meine, gerade dieser Tage, dieses Jahr ist es ja leider wieder ein sehr aktuelles Thema, das Thema Starkregen. Ist das was, was wirklich mittlerweile auch so praktiziert wird auf breiter Ebene?
Es wird praktiziert in der aktuellen Planung, würde ich mal vorsichtig sagen. Also das, was jetzt gerade fertiggestellt wurde in den letzten 5 Jahren in der Breite, hat das noch nicht. Aber das, was jetzt in der Pipeline ist und was diskutiert wird, dort wird versucht, es zu berücksichtigen. Und dann gibt es natürlich die Vorreiter in diesen Themen. Das ist Kopenhagen zum Beispiel. Die haben schon ein ganzes Klimaquartier umgebaut, dahingehend, dass eben der Starkregen dort aufgenommen werden kann. Und dort funktionieren die Freiräume tatsächlich nach diesem Schwammprinzip. Aber eigentlich gucken alle PlanerInnen nach Kopenhagen und gucken sich die ganzen Beispiele dort ab und versuchen das dann in ihren eigenen Städten und Kommunen umzusetzen.
Wie wird das dort erreicht, also in diesem Klimaquartier? Genau mit diesen Maßnahmen, die Sie erwähnt haben wahrscheinlich. Ne?
Genau.
Also keine versiegelten Flächen zum Beispiel.
Ja, die Flächen dort waren vorher massiv versiegelt, also wirklich riesige Kreuzungen zum Beispiel, die einfach asphaltiert waren, sehr breite Straßen, Gehwege. Eigentlich hatte man große Asphaltflächen dort und Rasenflächen, also so eine sehr monofunktionale Gestaltung auch des Freiräumes. Und man hat dort weite Flächen aufgebrochen, hat dort Pflanzen eingesetzt und auch eine große Pflanzenvielfalt. Das hat teilweise die Anmutung von so einer kleinen städtischen Wildnis. Und diese Pflanzflächen können dann eben auch das Wasser aufnehmen. Und es gibt auch Bereiche, wo das Wasser einfach stehen kann, ne, wo es dann sukzessive absickert und wo zum Beispiel auch die Kinder drin spielen können. Und das ist auch so ein Ansatz von Kopenhagen, dass man die Stadt nicht nur technisch umbaut, sondern dass es immer auch einen Mehrwert geben soll für die Bevölkerung.
Und damit kommen wir ja tatsächlich auch direkt zur Mobilitätswende. Da geht es ja um ganz ähnliche Themen. Mehrwert für die Bevölkerung, aber natürlich auch in diesem Fall viele technische und planerische Herausforderungen. Das geht dann eben einher. Haben Sie diesbezüglich den Eindruck, dass diese Mobilitätswende, die wir uns ja als Deutschland auch mit auf die Fahne geschrieben haben, dass die wirklich in ihrer Gänze schon in den Köpfen der relevanten Entscheidungsträger angekommen ist?
Nö. Absolut nicht. Weder in den Köpfen der Entscheidungsträger noch in den Köpfen der Bevölkerung. Man muss nur mal durch so ein Gründerzeitquartier in den Städten gehen, egal wo eigentlich wieder geparkt wird, wie die Leute auch dieses Gefühl haben, es ist ihr Bürgerrecht, ihr Auto im öffentlichen Raum abzustellen. Allein schon das Verhältnis auch der Flächen, ne? Wo laufe ich als Spaziergängerin oder Fußgängerin und welchen Raum nehmen die Autos ein? Und die meisten Autos stehen ja die meiste Zeit rum. Ne? Das ist ja nicht so, dass die permanent gebraucht und bewegt werden, sondern sie nehmen einfach massiv den öffentlichen Raum in Anspruch. Und da sieht man sowohl bei den Leuten als auch eben in der Politik, das ist ein ganz langer Prozess, bis wir da sind, dass auf der Bundesebene, aber vor allem dann auch in der Umsetzung in den einzelnen Städten Stadt wirklich umgebaut wird.
Da gab es ja zumindest in der Anfangsphase von Covid-19 auch die Hoffnung, dass diese Pandemie zumindest diesbezüglich ein paar positive Akzente setzen könnte für unsere Innenstädte.
Hat sie auch.
Bekommen Sie davon was mit?
Doch, das hat sie auch. Ich wohne ja in Frankfurt und hier gab es Pop-up-Radwege, die auch noch bestehen. In Berlin gibt es das und auch im Ausland gab es das vielfach, dass man diesen Raum einfach temporär erstmal wieder in Besitz genommen hat. Und da ist natürlich die große Hoffnung, dass sich das verstetigt, dass man auch merkt, was es für einen Mehrwert für die Städte ist und dann sukzessive den Raum zurückbaut. Paris macht sowas zum Beispiel, dass sie einfach sagen, in jedem Jahr wird ein bestimmter Teil des Autoverkehrs, auch des ruhenden Verkehrs der Flächen zurückgefahren, also zurückgebaut und wird den Menschen zur Verfügung gestellt. Und Kopenhagen macht das auch so. Und das ist ja auch bei uns vorstellbar.
Ja, okay, definitiv. Ja. Also, aber man merkt, also sowohl beim Thema Mobilität als natürlich sowieso auch beim Thema Klima haben wir noch einiges zu tun in unseren Städten und vor allem aus planerischer Sicht. Darüber unterhalten wir uns ja gerade in diesem Gespräch. Aber auch darüber hinaus, über diese ganz großen Themen unserer Zeit hinaus, gibt es oft doch noch frappierende Mängel bei der Umsetzung einer Freiraumplanung, so wie Sie sie vorhin skizziert haben, die diesen Funktionen und auch diesem komplexen Ineinandergreifen von Funktionen gerecht wird. Ganz konkret rede ich jetzt gerade von einem Vortrag, den ich mir angeschaut habe. Den haben Sie vor einiger Zeit gehalten. Im Jahr 2018 war das, glaube ich. Und da beklagen Sie, wie oberflächlich oft nachgedacht wird über das, über soziale Funktionen von Freiräumen. Haben Sie ja auch vorhin wiederum schon angesprochen. Und in diesem Vortrag gehen Sie ganz konkret ein auf höherpreisige Wohnbausiedlungen. Und Sie erwähnen darin Floskeln aus Broschüren. Das sind dann so Floskeln wie vielflächige Nutzung erlauben, Kommunikation fördern, zum Verweilen einladen. Also ja, Phrasen, hinter denen dann oftmals nicht so richtig viel steckt. Was sind denn das für typische konzeptionelle Fehler oder Gedankenlosigkeiten bei der Freiraumplanung, die Ihnen da immer wieder begegnen?
Naja, es sind vorrangig falsche Dimensionen, dass man einfach den Freiraum auf dem Reißbrett entworfen hat, dass er auch eine bestimmte Quantität innerhalb eines neuen Viertels zum Beispiel einnehmen soll. Das ist ja auch eine Art von Errungenschaft, ne? Dass man nicht sagt, da sind nur 3,5 kleine Freiflächen und der Rest wird zugebaut. Aber dann muss eine Stadt natürlich auch das Geld haben, diese Räume zu pflegen. Und die Städte haben wenig Geld für Freiräume. Und es wären gleichzeitig immer mehr Freiräume, die sie pflegen und unterhalten müssen. Also was machen sie? Sie gestalten sie nicht so, dass sie intensiv genutzt werden, sondern da sind einfach große offene Flächen, die monofunktional sind, die auch nicht zum Aufenthalt einladen, wo vielleicht ein paar Bänke stehen, aber man guckt ins Nichts und die Bänke sind unbequem. Kein Mensch hat Lust, sich dorthin zu setzen. Es gibt keinen Schatten und so weiter. Also dieses konsequente Denken aus der Nutzungsperspektive, das würde ich den Planern einfach ans Herz legen, dass sie gucken, wie würde ein Freiraum genutzt werden und nicht, wie sieht das schön aus auf dem Plan, wie sieht das schön aus im Rendering und vielleicht auf meiner Homepage. Und bei der Stadt, dass die Politik einfach mehr Geld zur Verfügung stellt und dann können Planer auch anders agieren. Dann haben wir einfach mehr Möglichkeiten, allein schon für Sitzmöglichkeiten im Freiraum braucht es Geld. Und wenn ich da einfach eine Grenze habe, dann denke ich anders darüber nach, als wenn die Stadt mir den Auftrag gibt, einen wirklich leistungsfähigen Freiraum zu planen.
Das heißt, die Gründe für diese Unzulänglichkeiten, so verstehe ich Sie, sind relativ vielfältig. Also zum einen Budgetgründe, zum anderen, wenn wir jetzt von diesen Wohnbausiedlungen sprechen, dann geht es wahrscheinlich darum, dass es eher wichtiger ist, Sie haben es gesagt, dass diese Pläne gut auf Renderings aussehen, um dann die Immobilien auch irgendwie zu verkaufen oder zu vermieten. Ist es denn manchmal vielleicht sogar so, dass es auch gar nicht gewünscht ist, dass sich so viele Leute dann so oft auf diesen Flächen aufhalten?
Ja, ist so. Wir haben auch viel mehr oder immer mehr private Akteure in der Stadt- und Freiraumentwicklung. Hier in Frankfurt wurde zum Beispiel der Europagarten und das Europaviertel entwickelt. Und das war zunächst mal in privater Hand. Und warum sollen denn Private ein Interesse daran haben, dass ein Freiraum in der Mitte eines neuen Quartiers tatsächlich ordentlich funktioniert? Das ist überhaupt nicht ihr Interesse, ne? Und dieser Freiraum wurde dann oder wird immer noch der Stadt übergeben und die Stadt ist dann auch dafür zuständig, ihn zu unterhalten. Aber ich finde, diesem Freiraum sieht man an, dass er eben nicht im Sinne einer vitalen Quartiersmitte entworfen wurde, sondern dass es wirklich eher so eine grüne Infrastruktur ist. Aber der soziale Aspekt fehlt oder es gibt eigentlich keine Aufenthaltsqualität bis auf einzelne Bereiche, die intensiver gestaltet worden sind.
Ja, weil also in Ihrem Vortrag, Sie zeigen da ja auch einiges an Bildmaterial. Und ich muss sagen, ich finde es schon frappierend oder fand es frappierend, mir das anzuschauen, diese Aufnahmen zu sehen von riesigen freien Flächen, wo dann, Sie haben es ja auch schon gerade beschrieben, irgendwo 2-3 relativ unbequem aussehende Bänke rumstehen, wo selbst mir als Nichtfachmann sich komplett und sofort erschließt, dass dort wahrscheinlich niemand gern viel Zeit verbringt. Und dann gibt es Menschen wie Sie, die für diese Themen eine große und tiefe Expertise haben. Und man fragt sich ja unweigerlich, welche Ignoranz oder welche anderen Unzulänglichkeiten haben zu diesem Ergebnis geführt?
Ja, ich würde sogar noch eins draufgeben. Es ist eigentlich zynisch, solche Räume zu schaffen, wenn man weiß, dass sie eben keine Aufenthaltsqualität haben oder dass sie so eine geringe Aufenthaltsqualität haben. Dann kann man sich wirklich das Geld von Seiten der Stadt auch sparen und dann Gebäude hinsetzen. Es geht ja darum, qualitätvolle Räume zu schaffen und auch Räume, die was leisten, ne? Also die für die Integration, wenn auch eines kleinen Ausschnitts der Bevölkerung, zum Beispiel im Quartier, einfach sorgen und dann Beitrag dazu leisten. Es sind öffentliche Räume. Und da könnte man einfach noch viel mehr Energie hineingeben, das auch so zu entwerfen, dass es funktioniert, dass die Atmosphäre stimmt, dass viele Leute sich angezogen fühlen und dass viele Leute tatsächlich auch einen Grund bekommen, sich dort aufzuhalten.
Sie haben ja vorhin erwähnt, dass Sie zum Teil auch mit in Juries sitzen, so habe ich es zumindest verstanden, die entscheiden, welche Pläne für neue Freiflächen oder Parks oder dergleichen umgesetzt werden. Wie häufig ist denn das heute der Fall? Also werden heute überhaupt noch großartig neue Freiflächen und Parks entwickelt oder geht es eigentlich meistens darum, bestehende Flächen dann in kleineren Nuancen zu verändern oder weiterzuentwickeln?
Also ganz oft geht es darum, Freiräume zu erneuern, weil die einfach in die Jahre gekommen sind. Also viele Städte, auch die kleinen Städte, sind dabei, ihre Innenstädte wieder aufzuwerten. Gerade die Fußgängerzonen, die vielfach noch auf dem Stand von den 70ern oder 80ern sind, in Wert zu setzen. Also auch für das Image ihrer Stadt was zu tun, aber eben auch Gründe für den Aufenthalt dort zu schaffen. Und dann gibt es einige wenige Projekte, muss man sagen, die tatsächlich ganz neu sind, die vielfach auf Konversionsstandorten entstehen. Also die früher mal industriell genutzt wurden, militärisch, was auch immer, die teilweise ja 30, 40 Jahre brach lagen. Und das sind dann die großen Flächen, die die Städte auch zur Verfügung haben, um tatsächlich neue Freiräume zu realisieren.
Da kommt mir ein Beitrag in den Sinn, den Sie veröffentlicht haben. Ich muss mal gerade nachschauen. 2016 war das. Der trug und trägt den Titel Gleiswildnis, Freiraumgestaltung mit Relikten der Industrieära als Traveling Idea zwischen Europa und Nordamerika. Das klingt spannend. Ich kann mir auch durchaus das eine oder andere vorstellen unter diesen Begriffen. Aber erzählen Sie doch vielleicht mal ein wenig, um welche Traveling Ideas es da genau geht und wie die zwischen Europa und Nordamerika hin und her gereist sind. Also der Anknüpfungspunkt, warum ich die Frage jetzt gerade stelle, sind genau diese Relikte aus industriellen Zeiten und diese Konversionsflächen, die Sie gerade angesprochen haben.
Genau, die Konversionsflächen sind ja so ein Aufgabengebiet der Landschaftsarchitektur ungefähr seit den 80er, verstärkt auch seit den 90er Jahren. In Deutschland, da wurden sehr, sehr viele Projekte realisiert, vor allem mit der Iber-Emscher-Park im Ruhrgebiet, aber dann auch an vielen, vielen anderen Orten. Und der Artikel beschreibt eigentlich oder analysiert, was dort oder welche Arten des Umgangs mit Relikten sich da herausgebildet haben. Es erfindet ja nicht jeder die Welt neu, sondern die PlanerInnen gucken auch voneinander ab. Und diese Ideen wandern dann und differenzieren sich weiter aus. Also einer hat mal die ursprüngliche Idee, dann wandert die oft auch über den Ozean und wird dort ganz anders auch neu interpretiert. Das Ganze wird komplexer und dann geht es auch wieder zurück. Und diese Arten von, ja, eigentlich so eines innerfachlichen Diskurses über die jetzt über die Jahrzehnte und die Jahrhunderte hinweg. Das können wir in der Landschaftsarchitektur sehr schön beobachten, in der Architektur und eigentlich in allen ästhetischen Disziplinen. Das hatten wir mit dem Volkspark zum Beispiel, der eben auch als Idee hin und her wanderte. Wir haben es mit dem englischen Landschaftsgarten gehabt und wir haben es eben mit dieser Idee, Industriestandorte und die Relikte, die darauf stehen, nicht komplett platt zu machen, sondern sie in eine Gestaltung zu integrieren, damit auch ganz neue Lösungen zu finden, also ganz neue Nutzungsmöglichkeiten auch zu bekommen und dieses Erbe aber auch wertzuschätzen und es zu bewahren und einfach in einen neuen Raum, in eine neue Gestaltung zu integrieren.
Ja, ich denke da zum Beispiel an diese High Line in New York, also diese Trassenbahn, die dort früher mal verlief und heute umgewandelt worden ist in so eine Art, naja, Boardwalk, Hochweg in Kombination mit Stadtpark. Und seit ich das dort gesehen habe, fällt mir das auch in immer mehr weiteren Orten auf. Also in Philadelphia habe ich es auch gesehen. In Deutschland gibt es das ganz gewiss auch, ne? Also das ist wahrscheinlich dann auch so eine Traveling Idea.
Genau, und die begann in Frankreich. Die erste Hochtrasse, die gab es in Paris in den 80er Jahren. Und als die New Yorker ihre Idee durchsetzen wollten, haben sie sich auf Paris und die Promenade Plantée bezogen und haben einfach gesagt, guckt mal hier, das gibt's schon, das funktioniert sehr gut und wir wollen es für unsere Verhältnisse dann eben auch umsetzen. Die haben es dann wiederum ganz anders gemacht. Das meine ich eben auch, dass die Ideen sich verändern, dass sie sich weiterentwickeln. Auch das Vegetationskonzept war dann in New York zum Beispiel ein ganz anderes. und hat viel mehr mit dieser Wildnis auch gearbeitet, die sich eben spontan entwickelt, hat die total überhöht und letztendlich auch künstlich oder künstlerisch interpretiert, also mit viel, viel mehr Aufwand dort wieder neu installiert. Mit einem riesen Geldaufwand wird das Projekt auch am Leben gehalten. Aber so wandern diese Ideen eben hin und her. Und das ist auch Planungspraxis, dass man eben diese Best Practice kennt und sich darauf bezieht und das dann an dem Ort, den man selber gestalten kann, weiterentwickelt und hoffentlich auch ein bisschen besser macht immer.
Sie hatten gerade auch Parks erwähnt, konkret Volksparks. Wie stellen Sie sich denn einen modernen, guten, schönen Stadtpark vor? Also ist ja wahrscheinlich nicht damit getan, Wiese einzurichten und ein paar Bäume zu pflanzen.
Nee, nicht so ganz. Und modern, gut und schön sind ja schon drei Kategorien. Mindestens mal über schön kann man sich ordentlich streiten.
Und vage Worte zugegebenermaßen.
Ja, ich finde es auch gut. Ich finde auch gut, dass die Debatte über Schönheit auch und in Bezug auf ästhetische Werke wieder Einzug gehalten hat. Das konnte man ja lange Zeit überhaupt nicht so ansprechen. Aber natürlich empfinden Teile der Bevölkerung ganz andere Sachen als schön. Ne? Die ältere Generation möchte lieber den Spazierpark oft und reiche Pflanzungen und Stauden und so weiter. Die jungen oder alternative Szenen verstehen unter schön was ganz anderes als eben andere. Ne? Also wir haben diese ausdifferenzierte Gesellschaft und deswegen gibt es eben nicht das gleiche Verständnis von schön. Deswegen würde ich immer sagen, man muss genau gucken, an welchem Ort, in welchem Viertel einer Stadt, in welchem Kontext man einen Park entwickelt und auf die Bevölkerung dort zugehen, mit ihnen an diesem Park arbeiten, die Bevölkerung natürlich einbeziehen. Und dann kommt ein Ort raus, der passt, der genau zu diesen Leuten passt. Den Berliner Mauerpark kennen Sie vielleicht auch, den kann man jetzt auch nicht in jeden Kontext setzen. Da würde der schlicht nicht funktionieren oder die gleiche Gestaltung hätte an einem anderen Ort in einem sehr, sehr großbürgerlichen Viertel zum Beispiel nie dieses Leben entfaltet, was wir im Mauerpark jetzt kennen und was viele ja auch super attraktiv finden. Aber diese Anpassung an einen bestimmten Kontext und an die Leute, die in einem Viertel leben, ist ganz wichtig. Deswegen gibt es heute nicht mehr das Rezept für den Volkspark, wie es das noch im 19. Jahrhundert gegeben hat.
Sie haben ja sogar ein ganzes Buch geschrieben über Parks und wie sie entworfen und gedacht werden könnten und vielleicht auch sollten. Das Buch heißt Parks entwerfen, also auch ein einleuchtender Titel. Worum geht es Ihnen in diesem Buch? Also Sie haben ja gerade schon skizziert, es ist kein kleines Thema.
Genau, in dem Buch haben wir den Park am Gleisdreieck uns angesehen. Ich habe das Buch zusammengeschrieben mit dem Planer des Parks, Leonard Grosch. Und er hat erstmal erläutert, mit welchen Prinzipien er den Park entworfen hat. Das ist ein großer neuer Park von ungefähr 30 Hektar in der Mitte Berlins. Und ich habe mir den Park nochmal im Verhältnis zu anderen neuen Anlagen der jüngeren Vergangenheit angeguckt und Stellschrauben für eine gute Gestaltung von Parks herausgearbeitet. Und bei diesen Stellschrauben glaube ich, dass sie mehr oder weniger auf jeden Kontext anwendbar sind. Da geht es eben darum, dass man eben nicht nur die Wiese mit Bäumen und drei Spielgeräte in einem Park aufstellt, sondern dass es bestimmte Planungsprinzipien gibt, die tatsächlich die Lebendigkeit von Freiräumen pushen, die viele Menschen in einen Freiraum bringen, die ihn interessant machen. Es gibt dann was zu sehen, es gibt auch Angebote für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen. Der Park sollte zum Beispiel auch gut angebunden sein an die Umgebung und nicht mehr die Enklave, die immer früher war. Also wenn man sich viele Projekte im Vergleich anguckt, dann kann man schon Prinzipien herauskristallisieren, die auf viele gute Projekte passen. Und trotzdem muss es eben diese Gestaltung für einen Kontext dann noch geben. Hamburg-Altona ist eben nicht irgendein reicher Bezirk in Düsseldorf zum Beispiel.
Okay. Und da ist dieser konkrete besagte Park aus Ihrer Sicht ein gutes, ein erfolgreiches Beispiel, um diese Stellschrauben zu identifizieren und dann gegebenenfalls auch übertragen zu können auf andere Orte.
Ja, das fand ich, weil der Park ist sehr komplex gestaltet. Er hat eben nicht nur den einen Naturansatz, also es gibt nicht nur gestaltete Natur, es gibt sehr, sehr viel Sukzessionsvegetation, also die Natur, die hochkam, als das Ganze eine Brachfläche war. Das war eben früher ein Güterbahnhof und 30 Jahre lang konnte sich dort Vegetation entwickeln. Deswegen gab es einfach schon viel Vegetation, mit der man arbeiten konnte. Und im Zuge der Bürgerbeteiligung wurde dann quasi auch um den Erhalt von jedem einzelnen Baum gekämpft. Das waren sehr komplexe Auseinandersetzungen mit den Leuten vor Ort. Auf dieser Ebene ist der Park vielfältig. Er hat auch Gemeinschaftsgärten, er hat also unterschiedliche Naturen, er hat Kleingärten, damit haben wir eben ein breites Spektrum. Er ist sehr, sehr gut an die Stadt angebunden. Er hat unterschiedliche Spielplätze für verschiedene Altersgruppen, die auch sehr sorgfältig entworfen worden sind. Er hat einfach viele Dinge, von denen man sich was abgucken kann für andere Projekte.
Also ich muss sagen, das klingt für mich alles ziemlich spannend, also als Tätigkeit, der Sie auch nachgehen selbst. Also diese Kombination aus Planung, aus Kreativität, aus Gestaltung, auch ja sozialwissenschaftlichen Aspekten, nicht wahr? Also diese tiefgreifenden Gedanken, die Sie sich ja dann offenbar auch machen wollen und müssen und dürfen über unser Zusammenleben. Daraus würde ich mal schlussfolgern, dass die Kompetenzen, die es braucht, um nach diesen Maßgaben Freiräume zu planen und zu gestalten, dass die auch relativ vielfältig sind.
Ja, das kann man schon sagen. Das Studium ist sehr breit angelegt und man hat sehr verschiedene Fächer, muss auch verschiedene Skills entwickeln. Ne? Die bringt man nicht alle mit, aber die entwickelt man während des Studiums. Und dann hat man aber wiederum die Möglichkeit, sich zu spezialisieren. Und mein Blick auf die Landschaftsarchitektur ist natürlich auch ein spezieller. Ne? Wir gucken alle mit einer bestimmten Brille auf Freiräume. Wir haben ein bestimmtes Gepäck, was wir mit uns tragen, an bestimmten Orten studiert und so weiter. Und dieses Kreative ist was anderes als das Ingenieurwissenschaftliche oder das Bauen. Und jeder findet dann einfach das Feld, was ihm am meisten zusagt oder wo er sich am besten austoben kann.
Erzählen Sie doch mal ein bisschen von der Landschaftsarchitektur ganz konkret an der Hochschule Geisenheim. Welche Ausrichtung hat die Landschaftsarchitektur dort bei Ihnen? Wie groß ist sie? Gibt es vielleicht auch ganz bestimmte Schwerpunkte?
Genau, wir haben Schwerpunkte. Das ist vielleicht auch das Wichtigste daran. Es sind eigentlich drei Studiengänge in einem, muss man sagen. Wir haben die Freiraumplanung als Vertiefungsrichtung, die Freiräume in Städten entwirft und plant bis zur Umsetzung. Wir haben aber auch die Vertiefungsrichtung Garten- und Landschaftsbau. Das sind dann diejenigen, die es wirklich bauen. Und wir haben den Naturschutz und die Landschaftsplanung. Und alle drei Vertiefungsrichtungen sind Welten für sich und ziehen auch unterschiedliche Menschen an, junge Menschen, die sich dafür interessieren. Das Ganze müssen wir unter ein Dach bringen. Das ist manchmal nicht so leicht, weil die einen sich vielleicht nicht für Gestaltung interessieren und die anderen überhaupt nicht für Kalkulation zum Beispiel. Und trotzdem lernen sie das alles in diesem Studium, weil es eben auch breit aufgestellt ist und weil man vielleicht auch am Anfang seines Studiums mit 20 noch gar nicht weiß, wo man landet. Und diese Vielfalt oder diese Breite an Kompetenz dann auch mitbringen sollte, um später auch nochmal wechseln zu können.
Lässt sich das verallgemeinern, wer für gewöhnlich Ihre Studierenden sind? Also abgesehen davon, dass Sie vielfältige Interessen und Leidenschaften mitbringen sollten?
Das würde mir schwer fallen. Das ist wirklich sehr spezifisch in Richtung der einzelnen Vertiefungsrichtungen. Mhm. Die Gala-Baustudierenden, die wollen wirklich bauen. Die haben vielfach schon eine Ausbildung im Garten- und Landschaftsbau gemacht. Die sind ganz stark in dieser Richtung unterwegs, interessieren sich vielfach nicht so stark für gesellschaftliche Themen, haben auch nicht so das Händchen für den Entwurf. Dann die FreiraumplanerInnen sind eben eher die, die sich für gesellschaftliche Themen interessieren, aber wirklich auch integrativ arbeiten, indem sie ganz unterschiedliche Ansprüche an Freiräume innerhalb einer Planung erstmal integrieren müssen, bis sie zu einem Stand kommt, der überhaupt umgesetzt werden kann. Und unsere NaturschützerInnen, die lieben halt die Natur, die kommen vielfach auch eher aus dem ländlichen Raum, haben eben diesen ganz starken Natur- und Ökologiebezug. Die Gestaltung ist ihnen oft ein bisschen fremd, aber sie sind eben total fit darin, Tier- und Pflanzenarten zu identifizieren, zu bestimmen und komplexe Konzepte zu entwickeln, wie Naturschutzprojekte umgesetzt werden können. Das mal als Beispiel.
Ähnlich vielfältig wie die Schwerpunkte sind, die sich setzen lassen im Laufe des Studiums, sind dann natürlich auch die Projekte, die Sie ja zum Teil dann auch durchführen mit Ihren Studierenden, nicht wahr? Können Sie dafür vielleicht mal ein, zwei Beispiele nennen? Forschungsprojekte, Praxisprojekte, an denen Studierende in der Vergangenheit mitwirken konnten?
Vielleicht kann ich erstmal erläutern, was wir für Studienprojekte machen, weil das ist ja so der Kern unserer Ausbildung. Ja. Ne? Die Leute haben am Anfang auch Vorlesungen und Seminare, aber es geht dann ganz stark in die Richtung, dass wir an Projekten arbeiten. Und wir arbeiten oft mit Städten zusammen, die einfach sagen, hier, wir haben eine spannende Aufgabe, wir wollen Platz umgestalten oder einen neuen Park entwickeln. Könnt ihr erstmal als Hochschule gucken, was möglich ist, also eine Bandbreite auch aufzeigen, damit gehen wir in die öffentliche Debatte und entwickeln dann als Kommune langsam die Idee, in welche Richtung dann auch ein Park zum Beispiel entwickelt werden soll. Und ich habe im letzten Semester zum Beispiel mit Studierenden des Masterstudiengangs die Hauptfache in Frankfurt geplant. Da die ist eben auch in die Jahre gekommen, sehr stark durch den Bahnhof geprägt, der unten drunter ist. Und da ging es darum, vor dem Hintergrund des Klimawandels und der Mobilitätswende neue Vorschläge zu machen, wie man diesen Raum umgestalten kann, aber wie die Innenstadt künftig eben auch nicht nur im Sinne von Shopping funktioniert, sondern auch Aufenthaltsqualität bietet für die Leute, die da wohnen. Und das sollen ja künftig viel mehr auch dort wohnen, aber eben auch für die Leute, die nicht zum Shoppen kommen und wahnsinnig viel Geld ausgeben wollen, sondern die einfach in den Mittelpunkt der Stadt kommen wollen, um dort Stadtgesellschaft zu erleben.
Wie gehen Studierende dann an so ein Projekt ran bei Ihnen?
Gute Frage.
Ist das eher ein kreativer Prozess, dass man sich dann einfach dort hinsetzt und guckt und überlegt, wie es gut wäre? Oder ist das ein sehr analytisch, strategisch, konzeptioneller Prozess, dass man erstmal irgendwie herleitet und recherchiert, vielleicht aus der Psychologie, aus der Kunst, ich weiß es nicht. Wie wird an so ein Projekt dann rangegangen?
Also bei uns bisher so, dass man sich den Ort erstmal sehr gut anguckt, dass man ihn tatsächlich analysiert, damit man ihn versteht. Und dann gucken wir uns Best Practice an. Wie wurde die gleiche Planungsaufgabe schon in anderen Städten gut gelöst? Was können wir uns dort abgucken? Und aus diesem Wissen heraus gehen die Studierenden dann in den Prozess der Konzeptentwicklung und entwickeln erstmal wirklich eine Idee. Also gehen nicht sofort dahin, eine Bank aufzustellen und Baum zu pflanzen, sondern eine übergeordnete räumliche Idee, auch eine programmatische Idee. Welche Funktion soll dieser Freiraum künftig spielen oder haben und welche Atmosphäre soll er zum Beispiel haben? Und das Ganze wird dann immer weiter durchgearbeitet bis zu einem Maßstab, wo man sich wirklich Gedanken macht über die Materialien, über die Höhenentwicklung, über die einzelnen Baumarten und so weiter.
Wir haben über die Vielfalt gesprochen, die in diesem Thema steckt. Was von alledem hat Sie denn damals so sehr angesprochen, dass Sie sich dafür entschieden haben, in Ihrem Fall Landschaftsplanung zu studieren?
Damals, als ich mich für das Studium entschieden habe, hat mich eigentlich meine Naturliebe angetrieben. Und das ist auch die Hauptmotivation, warum sich bis heute sehr, sehr viele dafür entscheiden. Eigentlich mit so einem starken Naturbezug bin ich da reingekommen, obwohl ich ein totales Stadtkind bin. Und als ich das Studium dann angefangen habe, habe ich gemerkt, oh, es geht ja um Gestaltung und die interessiert mich ja eigentlich viel mehr. Dann ging es so in die Richtung und irgendwann habe ich gemerkt, na, Gestaltung ist jetzt auch kein Selbstzweck. Wir planen ja für Menschen und das ist in meinem Studium in den 90er Jahren viel zu wenig vorgekommen, weil die ästhetische Ebene eben erstmal ganz stark in den Vordergrund gerückt ist, nachdem man sich in den Epochen davor viel stärker über die Ökologie zum Beispiel Gedanken gemacht hatte. Und deswegen habe ich eigentlich nach meinem Studium erst dieses Interesse für die Freiraumsoziologie oder auch für die Stadtsoziologie entwickelt und dann die gestalterische Kompetenz mit diesem Blick auf Gesellschaft verbunden.
Und haben Sie das dann direkt als Wissenschaftlerin getan oder sind Sie erstmal in die Praxis gegangen?
Ich war auch in der Praxis, aber Ende der 90er Jahre gab es quasi kaum Praxis. Ne? Die Auftragslage war das Gegenteil von dem, was wir heute haben. Es gab ganz wenig Aufträge, ganz wenig Jobs, auch gerade für Berufsanfängerinnen. Deswegen bin ich relativ schnell dann auch an die Uni gegangen, war dann an der Bauhaus-Uni in Weimar. Und später an der TU in Darmstadt. Und dort haben wir das parallel entwickelt, eigentlich in der Forschung. Erst natürlich durch die Dissertation und dann auch durch viel Schreiben nebenbei. Also ich habe viele Kritiken geschrieben und habe mich da einfach auch damit beschäftigt, wie man Freiräume bewerten kann, was die Kriterien dafür sind, was einen guten Freiraum eigentlich ausmacht. Und ihn nicht immer nur aus der Machenperspektive zu beschreiben. Also was hat sich der Planer gedacht und was jetzt steht jetzt dort oder was kann man da jetzt angucken, sondern wie funktioniert das Ganze? Ist es ein guter Raum oder hatte eben auch noch so seine Schwierigkeiten? Und in der Lehre haben wir das parallel dann immer umgesetzt in ganz verschiedenen Planungsaufgaben.
Sie haben gerade gesagt, damals in den 90ern sah es mit der Auftragslage genau andersherum aus oder entgegengesetzt im Vergleich zu heute. Wie ist es denn heute, wenn wir mal auf Ihre Studierenden und Ihre Absolventinnen und Absolventen schauen? Wie steht es um die Zukunfts- und Karriereaussichten?
Heute sieht es super aus. Muss man wirklich sagen, die unsere Studierenden bekommen alle Jobs, können sich alle aussuchen, wo sie arbeiten. Auch das Feld der Behörden ist weit geöffnet. Das war ja früher ein viel schwierigerer Weg, in eine Behörde zu kommen, wenn man es denn wollte. Und dort findet gerade ein Generationenwechsel statt, sodass man gar nicht mehr das Referendariat braucht, um dort eine Stelle zu bekommen, sondern eben auch in der Behörde ist ein interessantes Aufgabengebiet oder Arbeitsfeld einfach viel stärker auch geöffnet worden für diejenigen, diejenigen, die jetzt nachkommen, aber eben auch vor allem die Büros. Ne? Das ist ja das Hauptarbeitsfeld von Planerinnen. Die Planungsbüros haben alle eine super Auftragslage und suchen händeringend nach Arbeitskräften und auch nach Berufsanfängerinnen.
Und ist das jetzt gerade ein Schwung an guten Jahren, Trend, oder haben Sie das Gefühl, dass es ein längerfristiges Umdenken, das da jetzt eingesetzt hat und das auch längerfristig zu dieser positiven Auftragslage und Jobsituation führen wird?
Na, wir waren am Anfang alle vorsichtig, ne? Als wir gemerkt haben, hui, es geht ja wieder bergauf. Wie lange hält es? Inwiefern ist es auch nur ein Kurzzeitphänomen? Und inzwischen würde ich sagen, gerade vor diesem Hintergrund des Klimawandels, des Umbaus der Städte in diesem Bereich und aber auch der Mobilitätswende, wo wir erst am Anfang stehen und wo ganz viele Flächen einfach frei werden, die neu interpretiert werden, die auch für ein qualitätvolles städtisches Leben umgestaltet werden. Vor diesem Hintergrund glaube ich, dass es bleibt, dass diese gute Auftragslage für uns, aber eben auch für die Architektur zum Beispiel bestehen bleibt und dass man damit eben auch sehr sichere Berufsaussichten hat.
Das ist doch ein optimistischer Blick in die Zukunft. Und deswegen würde ich Ihnen jetzt schon mal danken für diesen Teil des Gesprächs. Aber bevor Sie sich zu sehr entspannen, wir hören immer auf bei unseren Folgen. Wir schließen sie immer ab mit einer Rubrik namens Halbsätze. Das würde bedeuten, ist auch gar nicht so fies, wie es klingt, ich würde dir jeweils einen Halbsatz vorschlagen, anbieten und wir schauen einfach mal, ob Ihnen dazu was einfällt. Kann ganz knapp sein, kann auch ein Halbsatz sein, kann aber gerne auch etwas ausführlicher sein. Das wäre auch kein Problem.
Okay.
An der Landschaftsarchitektur insgesamt begeistert mich, haben Sie zugegebenermaßen zum Teil auch schon beantwortet,
dass sie ganz viele komplexe Themen abbildet, dass sie Natur und Gesellschaft, Technik und Gestaltung verbindet und damit eben auch Themen, die gesellschaftlich relevant sind, mit denen man nicht nur Geld machen kann, sondern die tatsächlich auch etwas mit intrinsischer Motivation und mit Werten zu tun haben.
Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich,
eine prägende Erfahrung war in Wien zum Beispiel, als uns im Rahmen einer Tagung ein neu gestalteter Freiraum vorgestellt wurde. Die Planerinnen waren sehr, sehr stolz darauf, dass sie ihn so gestaltet haben, wie er war. Man hat ganz viel Vegetation rausgenommen, man hat die Blicke durchlässiger gemacht und man hat eine bestimmte Klientel dort vertrieben. Es waren Drogenabhängige, die diesen Platz vorher sehr stark benutzt haben. Und wir standen da alle und fanden dieses Projekt schön. Und ich kam hinterher nach Hause und habe einen Artikel von einem Soziologen aus Wien in die Hände bekommen, der sich genau mit diesem Ort beschäftigt hat und der gesagt hat, da sind richtig wichtige Sozialräume für unterprivilegierte Bevölkerungsgruppen zerstört worden. Und das war eine Planung, die sozial total ignorant war. Und da hat es bei mir eigentlich so einen Gong gegeben, dass ich dachte, das muss man zusammenführen. Man kann nicht einfach schöne Landschaften entwerfen und das Ganze ästhetisch aufwerten, sondern die Welt ist ein bisschen komplexer.
Als beruflichen Erfolg definiere ich für mich?
Hui. Vielleicht, dass ich das Thema der sozialen und gesellschaftlichen Aspekte schon stärker wieder in den Diskurs gebracht habe. Das geht natürlich nur mit anderen zusammen, aber dass man auch in der Debatte mit Städten wieder stärker auf diesem Trip ist, dass Städte das auch erkennen, viel stärker vielleicht sogar im Kontakt mit den Städten und mit den Kommunen als innerhalb der Landschaftsarchitektur selbst, die ja ihre internen Diskurse hat. Aber ich glaube, dieses Thema wird an Gewicht gewinnen und das ist auch mein Engagement dafür.
Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat,
sich was zu trauen. Mhm. Unsere Studierenden sind oft sehr zögerlich oder orientieren sich an dem, was sie eh kennen und was gut funktioniert. Und tatsächlich mal einen größeren Aufschlag zu machen und die Welt von morgen zu denken, das würde ich mir viel häufiger wünschen. Ja.
Wenn ich eine Finanzierung für ein Jahr erhalten würde, mit der absoluten Freiheit, an irgendwas zu arbeiten, was auch immer ich spannend oder wichtig finde, dann würde ich?
Dann würde ich definitiv ins Ausland gehen, sehr gern auch in die USA und dort einfach mit spannenden Sozialwissenschaftlerinnen zusammenarbeiten, Räume untersuchen und daraus gute Konzepte für öffentliche Räume entwickeln.
Was wäre Ihre Hoffnung, was Sie sich von dort und aus den USA mitnehmen könnten?
Die Hoffnung wäre zu sehen, was dort schon viel weiter entwickelt ist, gerade auf der Akteursebene. Wir schlittern den Amerikanerinnen ja oft um ein paar Jahre, teilweise Jahrzehnte hinterher, sowohl in den thematischen Diskursen an den Unis, aber eben auch in der Umsetzung, also in dem, was in den Städten passiert. Und quasi das mitzunehmen, was dort passiert, was auch von WissenschaftlerInnen schon untersucht wird und das in den deutschen Kontext wieder zurückzunehmen und in dieser Vorschau auch Freiräume zu entwickeln. Das wäre so ein bisschen das Versprechen von so einem Vorhaben.
Letzte Frage. Für die Zukunft sehe ich die spannendsten Forschungs- oder Tätigkeitsfelder in der Freiraumplanung bzw. in der Landschaftsarchitektur in?
Puh, schwierige Frage, weil das Spektrum ist so breit und ich glaube, wir müssen auf ganz verschiedenen Ebenen forschen. Und es ginge mir da eigentlich eher darum, dass man die Forschung stärkt tatsächlich in der Landschaftsarchitektur. Wir sind ja vor allem eine bauende Disziplin und sind an den Unis gar nicht so stark vertreten. Es gibt immer noch viele Kolleginnen, die gar nicht forschen, dass man dieses Thema einfach stärkt oder dass die Forschung einfach einen größeren Rahmen bekommt innerhalb unserer Disziplin, damit mehr Wissen auch angesammelt wird und das wiederum in die Praxis zurückfließen kann.
Das heißt, aus Ihrer Sicht, trotz der Kehrtwende, der Trendwende seit den 90ern, gibt es noch mehr als genug zu tun und nicht nur ganz konkret beim Erschaffen weiterer Freiflächen, beim Planen weiterer Freiflächen, sondern auch und insbesondere in der Forschung, die alle dem zugrunde liegt oder idealerweise die dem zugrunde liegen könnte oder sollte.
Ganz genau. Ja, die Disziplin selbst wird immer komplexer, die Aufgabenfelder werden immer komplexer und wir arbeiten auch nicht alleine, sondern wir arbeiten immer an der Schnittstelle zum Städtebau, zur Architektur, zu Ingenieurwissenschaften und deswegen muss einfach immer mehr Wissen, auch neues Wissen produziert werden. Die Halbwertszeit von Wissen ist ja einfach immer kleiner geworden und das betrifft inzwischen alle Felder, ja.
Also bei mir haben Sie heute Wissen produziert und dafür möchte ich Ihnen herzlich danken, Frau Professor Dr. Petrov. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Dankeschön.
Ja, danke Ihnen.
Machen Sie es gut. Tschüss.
Tschüss.
Hessen schafft Wissen, der Podcast.